Südtirol 1. Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Daniel Winkler.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Schönen Sonntag, Südtirol. Das ist der letzte Sonntag im September, zu dem wir uns einen der Südtiroler Experten, wenn es um Corona geht, eingeladen haben. Dr. Patrick Franzoni, erstmal schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Sie sind der stellvertretende Covid-Einsatzleiter. Gleich am Anfang die wichtigste Frage. Wird es in diesem Herbst, Winter normaler?
Es sieht viel besser aus, wir haben viel mehr neue Instrumente und ich glaube, die Situation wird ganz anders sein als die letzten Jahre.
Dazu unterhalten wir uns in den nächsten 2 Stunden eben ausführlich. Aber wir werden Dr. Franzoni natürlich auch von seiner privaten Seite kennenlernen. Ein gutes Frühstück ins ganze Land. Schönen guten Morgen. Ja, er gehört zu den Menschen, die uns durch diese lange Corona-Zeit begleitet haben, Dr. Patrick Franzoni. Sie sind stellvertretender Covid-Einsatzleiter. Dementsprechend intensiv waren die letzten Wochen und Monate. Wie fühlt sich die Situation aktuell bei Ihnen an?
Die Situation fühlt sich im Moment gut an. Dann letztendlich die Daten, wo wir haben von Europa, von Italien, aber vor allem unsere Daten von Bozen, zeigen uns, dass die Bettbelastung in die Krankenhäuser, wo der wichtigste Indikator ist, wie die Krankheit sich entwickelt, viel, viel besser sind. Ich würde sagen, auf einem Niederstand seit viele, viele Monaten. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Nachricht.
Was uns alle freut, auch ein Schulstart ohne Maske war möglich. Glauben Sie, das wird jetzt so bleiben oder müssen wir vielleicht doch irgendwann einen Schritt zurückgehen?
Ich bin der Meinung, dass da ganz wichtig ist, die Daten zu beobachten. Wir haben glücklicherweise Beispiele wie Deutschland, Schweiz und Österreich, wo in einigen Ländern die Schulen schon früher vor uns gestartet sind. Mhm. Und wir sind ja ständig im Austausch auch mit den Bundesämtern für Gesundheit von diesen Ländern, um zu verstehen, ob sich etwas bewegt oder bewegen kann. Mhm. Wichtig ist zu sagen, die Entscheidung war richtig, in dieser Situation ohne Maske in die Schule zurückzukehren. Und dementsprechend auch das Ministerium hat ja ganz klare Ansagen gemacht. Wir werden, also der Sanitätsbetrieb, in Zusammenarbeit mit dem Assessorat entscheiden, wenn es notwendig ist, neue dämmende Maßnahmen zu treffen.
Mhm. Aber so vom Gefühl her, glauben Sie jetzt persönlich, das wird so bleiben oder eher nicht?
Im Moment sieht die Situation sehr gut aus, aber wie jeden Wissenschaftler und als Notarzt noch besser, ich brauche Zahlen, ich brauche Daten, ich brauche den Blutdruck von der Situation.
In den Bussen wird ja die Maske immer noch getragen. Wann wird die dort fallen? Was glauben Sie?
Es ist jetzt so, ich habe genau heute gelesen, in Deutschland kommt jetzt die gesetzliche Vorlage für alle Bundesländer raus und dort ist für den ganzen Winter eine Maskenpflicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel sozusagen angesagt mit FFP2-Maske. Das ist jetzt wieder etwas, wo uns ein bisschen sozusagen sich helfen wird zu verstehen, wie das Ganze weiterläuft. In Italien verfällt mal das Dekret, wo die Masken da obligatorisch machen, am 30. September. Ich denke mir, leider grundsätzlich, dass auch die politischen Wahlen da einen Einfluss haben werden. Ich denke mir einfach, das kann keine politische Entscheidung sein. Das muss eine Entscheidung sein, wieder auf Daten basiert, auf Preparedness und Readiness, auf eventuelle neue kleine pandemische Welle. Und darum muss ich sagen, schauen wir mal auch da, wie sich die Situation im Land weiter verbreitet.
Und in den Bussen immer noch, weil eben doch so viele zusammenkommen, oder? Die sich nicht kennen, nicht aus dem gleichen Haushalt
kommen. Ich habe ja auch Kinder, wo zur Schule gehen. Ja. Ich sehe ja die Busse. Das Problem ist dort, der Abstand kann nicht gewährleistet werden. Es gibt in der Spitzenzeit wirklich viele Schüler, wo zusammen sich auf sich treffen. Und wenn dort jemand positiv ist oder positiv wäre, ist logischerweise mit dieser ansteckenden Varianten von Omikron, im Moment ist die BA5, wo praktisch hundertprozentig der Erreger ist, praktisch unmöglich, dass man sich nicht ansteckt. Und darum, in der Situation ist es sicher wichtig, dass man immer noch an so eine Barrieremaßnahme denkt.
Jetzt kennen wir Dr. Patrick Franzoni vor allem so, also durch Corona, aber er ist auch einer der Ärzte, die den vielleicht coolsten Ärztejob überhaupt haben und dazu unterhalten wir uns gleich hier in Feuer und Flamme. Guten Morgen, unseren Sonntagskaffee genießen wir heute hier aus Südtirol 1 mit einem der gefragtesten Ärzte in dieser Zeit, Dr. Patrick Franzoni, stellvertretender Covid-Einsatzleiter. Wie beginnt bei Ihnen eigentlich ein gewöhnlicher Tag in Lana? Sie leben ja in Lana seit einigen Jahren jetzt, also wann geht's da los, wann stehen Sie auf?
Üblicherweise als guter Notarzt fangen unsere Turnusse sehr früh an, das heißt so 5. Mhm. Ich stehe noch ein bisschen früher auf, weil eben auch durch Corona, durch diese Einschränkungen, durch den vielen Stress, habe ich gelernt, man muss den Tag ein bisschen vorbereiten und normalerweise um 5:30 5:30 gehe ich schon laufen und da mache ich jeden Tag in Lana meine 8-9 Kilometer. Ich habe verschiedene Strecken.
8-9 Kilometer, wow.
Und wunderschön ist es ja, weil Lana ist ein Dorf, wo von mir aus gesehen eine höllische Lebensqualität bietet. Man hat alles, man kann laufen gehen, man kann einkaufen gehen, man kann gut essen gehen, das fehlt logischerweise auch nicht, am Ende vom Tag, wenn es möglich ist. Und ich glaube einfach, dass das etwas sehr, sehr Kostbares ist. Genau nach einer so einer stressigen Zeit, wie die Corona-Zeit für alle letztendlich gewesen ist. Danach geht es weiter, Turnusse, entweder auf dem Boden gebunden Notarztmittel, logischerweise oft auch auf Hubschrauber. Ich bin tätig in der Basis in Bozen, Pelikan 1, Basis in Laas, im Finchgau, Pelikan 3 ist das letzte coole Projekt, wo ja seit jetzt ein paar Jahren läuft. Und dann am Ende, wenn man dann nach Hause kommt, nach diesem langen Tag, logischerweise normalerweise duschen, kleines Nachtessen und dann ganz, ganz früh schlafen gehen.
Ich freue mich ganz besonders, denn als gebürtiger Lananer, dass Sie so über meine Heimatgemeinde schwärmen, das freut mich ganz besonders hier. Na, wir haben es schon schön. Stimmt, aber als Schweizer, wenn man nach Südtirol kommt, was bewegt einen nach Südtirol zu gehen? Ist es die Liebe oder...
Es ist so gewesen, ich habe ja, mein Vater war Italiener, ich habe eine Weile auch in Italien gewohnt, in der Nähe von Brescia, von der Schweiz, also dorthin gezogen. Dort habe ich dann Teil von meinem Medizinstudium gemacht und danach, wie immer, muss man ja auch, also in meiner Zeit dann auch, musste man den Heerdienst machen, das war Pflicht, da gab es nichts, so oder so. Und dann habe ich das Glück gehabt, dank meiner Deutschkenntnisse, nach Südtirol zu kommen, in Wolkenstein. In dieser Basis von der Carabinieri, Centro di Stamento Alpino, wo auf einer Seite die Aktivität von der Carabinieri Bergen war, also auch im Notarztdienst, und auf der anderen Seite aber auch mit den ganzen Athleten. Und das war eine ganz coole Erfahrung, denn logischerweise frisch nach meiner Ausbildung in so einer Realität zu leben, war wirklich sehr, sehr spannend. Und auch dort hat meine Liebe zur Notmedizin, Notfallmedizin angefangen, war ich immer unterwegs, im Winter auf die Skipis, im Sommer auf die Bergen, um Rettung zu leisten. Das war sicher das Wichtige, was mir ganz viel Erfahrung gegeben hat. Und ich glaube auch, dort habe ich dann meine erste Frau kennengelernt, in Wolkenstein. Da war ich einige Jahre verheiratet, habe auch dort gewohnt. Und da bin ich dann jeden Tag von Wolkenstein nach Meran ins Krankenhaus gefahren. Das war nicht ganz ohne, ganz lange Reise. Ja. Dann habe ich mich von meiner Frau getrennt, sind geschieden, habe zwei Kinder auch in Grön und da habe ich meine richtige Liebe gefunden, wie es auch sein muss. Es ist eine Krankenschwester, wo meine Berufsbedürfnisse gut versteht, weil logischerweise eben, wir haben ja gesagt, ein Arzt leider hat oft das ganz unmögliche Arbeitszeiten, die Wochenende gibt es nicht, Urlaube sind immer schwierig einzuplanen und wenn jemand im selben Beruf, auf sanitären Beruf auch tätig ist, ist das einfacher zu verstehen. Sonst ist es dann leider nur ein Auslöser für viele Konflikte, wo nicht sein müssen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass in Familien Ruhe herrscht.
Ich habe es ja vorhin gesagt, Sie haben einen der vielleicht coolsten Ärztejobs überhaupt. Sie sind mit dem Rettungshubschrauber unterwegs und retten Leben. Ist das wirklich so cool?
Ich bin immer noch überzeugt, in meiner ganzen Erfahrung und in meiner ganzen Arbeitstätigkeit ist immer noch der coolste Dienst, wo man machen kann. Auf einer Seite ist die Herausforderung, wie komme ich zum Patient, weil immer denkt mit dem Hubschrauber, es ist immer schwierig, da muss man einen guten Teamgeist haben, ein volles Vertrauen in die Mannschaft, Pilot, im Techniker, im Pfleger und das ist etwas, wo halt ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite, wenn man da mal beim Patienten ist, muss man auch denken, was kann ich jetzt da machen, um da die Situation zu stabilisieren und wie bringe ich ihn an Bord und dann noch, in welches Krankenhaus fliege ich ihn. Ich glaube, es ist sehr eine komplette Entscheidungskette von der Situation, wo man hinkommt, die Auswertung, die Therapie, die lebensrettende Therapie manchmal, manchmal auch nicht. Gibt ja auch Leute, die sich verirren irgendwo auf dem Gletscher und nicht mehr weiterkommen. Das gehört dazu. Da sind sie unterkühlt, dehydriert. Vielleicht haben sie kleinere Traumas. Die muss man auch logischerweise vom Berg holen. Und dann, aber wo fahre ich hin? Wo fliege ich hin, besser gesagt? Und dann nochmal die Entscheidung in engster Zusammenarbeit mit der Einsatznotrufzentrale, mit unserer Zentrale, wo dann mit mir die Bahn eröffnet, um andere Krankenhäuser im Land oder auch im Ausland anzufliegen.
Das Schöne Moment, wenn man das so sagen kann, jetzt für Sie im Hubschrauber. Was war das für einer?
Das ist immer, wenn man imstande ist, da habe ich ein ganz konkretes Beispiel, letztes Jahr passiert, in Valbadia, Sturz einem Bergsteiger, das hat ausgeschaut, der ist so regungslos in seinem Seil gelegen, da hat man ihn geholt, also der Techniker hat ihn dann geholt und mir gebracht. Jeder hat sich gedacht, er ist tot. Wo er hingeflogen ist, gelandet ist, der war wirklich in einem ganz, ganz schlimmen Zustand. Hat man dann gesehen, dass er noch ganz, ganz minimal eine Atmung hat. Mhm. Der Patient ist dann logischerweise intubiert worden, versorgt worden, nach Bozen gebracht worden. Und ein paar Monate später ist dann bei uns vorbeigekommen, hat sich bedankt. Und die schönste Nachricht, die Frau war dann auch schwanger. Und dann, dieses Jahr hat die Taufe noch stattgefunden. Das sind schon Sachen, wo man sagt, wenn die Rettungskette perfekt funktioniert, ist man wirklich imstande, ganz schlimme Schläge von durch zufällige Unfälle wieder sozusagen richtig zu werden. Der Mensch ist perfekt, kann arbeiten und ist ultra da. Wir hören uns fast, sage ich, jeden Monat einmal, weil ich bin ja auch ganz gespannt, wie es mit dem Sohn weitergeht. Und das ist für mich immer noch das Erlebnis, wo mir wirklich sagt, dass alles, was wir machen, die Ausbildung, die ganze Trainings, wo regelmäßig gemacht werden, diese Arbeit hat, das ist, glaube ich, das, wo man es fokalisieren kann.
Und mit dem stellvertretenden Südtiroler Covid-Einsatzleiter Dr. Patrick Fanzoni. Wir sind ja froh, dass wir einen Hammer-Sommer hinter uns haben. Er war unkompliziert, er war gut und jeder hofft, dass wir in diesem Herbst-Winter kein Déjà-vu erleben. Herr Dr. Fanzoni, er sieht auch ganz gut aus, haben wir gehört, gell?
Im Moment sieht es sehr gut aus. Die Belastung in die Krankenhäuser, wie schon gesagt, ist auf einem ganz, ganz niedrigen Punkt. Das ist wichtig, aber nicht vergessen, die SARS-CoV-2-Viren, in diesem Fall die Variante Corona BA5, lieben die Kälte. Sie sind auch im Sommer sehr aktiv, wie man gesehen hat, weil die Ansteckungen waren auch im Sommer, würde ich sagen, auf hohem Niveau. Mhm. Zum Glück aber ist es eine Form, wo vom Klinischen her wenig klinische Probleme gibt. Und das heißt, für mich als Arzt, das Wichtigste ist, wenn man auch Corona erkrankt ist, aber nicht im Krankenhaus landet, weil es einem gut geht, ist das für mich ein relatives Problem. Jetzt muss man eben vorsichtig sein, dass sich das im Winter auch so bewährt. Und man hat ja schon gesehen, in anderen Ländern, wo es schon kälter ist, das Problem ist nicht mehr die gesamte Bevölkerung, weil da wissen wir ja, die Impfung sind gemacht worden, die Impfkampagne ist sehr erfolgreich gewesen, auch bei uns in Südtirol. Es gibt jetzt auch Medikamente, es gibt antivirale Medikamente, die extrem wirksam sind. Es gibt monoklonale Antikörper. Also wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Lösungen, um das Problem zu beheben. Aber das Wichtigste ist und bleibt, bei der Bevölkerung, wo Risikofaktoren hat, ein ganz blödes Beispiel, jemand, wo eine Organtransplantation gemacht hat, Herz- und Nierentransplantation, was auch ist, der nimmt ja ganz starke immunsystemhemmende Medikamente und dort, auch wenn diese Person 3, 4, 5 Mal impft, ich sage es jetzt im Überfluss, ist es schwierig, dass das Immunsystem überhaupt reagieren kann, weil mit diesen Medikamenten blockieren wir das Immunsystem, dass es nicht das neue Organ angreift. Bei diesen Personen ist es wichtig, dass das klar ist, dass der Hausarzt das klar im Kopf hat und auf der anderen die Person selber auch. Und eben, wenn es Menschenansammlungen gibt, zum Beispiel die Maske anziehen, ist etwas Unerlässliches. Auf der anderen Seite auch, wenn Sie Symptome haben, ganz leichte Symptome, kann man heute mit den antiviralen Medikamenten die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit weitergeht, unterbrechen bis zu 80-90%. Mhm. Und das ist wichtig, dass dieses Messers klar durchkommt.
Jetzt zurück, als plötzlich diese Bilder aus Bergamo kamen. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit damals?
Das war eine sehr schwere Zeit. Wie immer auch die Erinnerungen sind so bruchartig. Was ich dazu sagen kann, wir haben schon im Februar, bevor das wirklich angefangen hat, hatte ich immer enge Kontakte mit Brescia, mit der Universitätsklinik, wo ich studiert habe. Und dort haben mir einige von den leitenden Ärzten gesagt, passt auf, es kommt etwa, weil niemand hat es geglaubt, oder? Wo man gehört hat von diesem neuen atypischen Virus, wo von China nach Italien gekommen ist und was in China passiert ist.
Das ist ja weit weggeklungen.
Ganz genau. Mhm. Und vor allem auch, die Chinesen haben uns nur Bruchteil von der Information weitergeben. Das war auch nicht korrekt. Also wissenschaftlich gesehen haben sie uns wirklich nur ein ganz kleiner Teil gesehen. Sie haben schon früher gewusst, was da passiert, dass diese Lungenentzündung extrem gravierend ist, auch für junge Leute. Dann ist es gekommen und dann hat man in Brescia zum Beispiel in einem Wochenende, das war 2 Wochen, bevor das es hier bei uns wirklich angefangen hat, Probleme zu geben, und genau bevor es in Italien sozusagen das Lockdown entschlossen zugemacht hat, hat man plötzlich in einem Wochenende 90 Einlieferungen gehabt, in einem großen Krankenhaus wie Brescia, aber das bringt jeder aus der Ring. Und da haben sie mir gesagt, passt auf, es kommt etwas. Und glücklicherweise, muss ich auch sagen, auf einer Seite, der Generaldirektor, Dr. Zerza, hat das immer sehr ernst genommen von Anfang an. Mein Primar, Dr. Kaufmann, auch. Und darum sind wir imstande gewesen, versuchen, so schnell wie möglich auch alles, was wir zur Verfügung hatten, auf den Tisch zu legen. Und was ist das? 7 Krankenhäuser. Mhm. Südtirol hat das Glück, immer noch 7 Krankenhäuser zu haben. Das heißt Betten, das heißt Personal, das heißt Ressourcen. Aber diese Krankenhäuser in einem Netz zu verbinden. Und sozusagen die Tätigkeit von mir und von Marc Kaufmann war dann jeden Tag so schnell wie möglich Infos zu haben, wo sind die Patienten, wie viele sind es, wie viele neue gibt es. Und der Horror war die Intensivpatienten, weil die Intensivplätze waren in Südtirol 36 am Anfang von der Pandemie. Mhm. Ja, das ist dadurch gekommen, dass der italienische Staat ein Gesetz gemacht hat, die M70 heißt das Gesetz, wo man rationalisiert hat. Und wie ihr wisst, die Rationalisierung ging gut, wenn keine Probleme sind, aber mit einem Problem wie Covid ist das leider, ganze hat sich dann herausgestellt, eine total falsche Berechnung gewesen. Und dann war die Situation, wo jedes Krankenhaus musste, in Anleitung von uns, die diese Plätze wieder aufbauen. Am Anfang haben wir ja OP-Säle gehabt mit Patienten drin, wo beatmet waren. Und dann hat es noch die Lösung gegeben, dass man einige Patienten konnte, man ja, weil Italien war ja viel früher dran als die anderen europäischen Länder, nach Deutschland verschieben, Österreich verschieben. Und das war sehr wichtig. Was ich auch sagen kann, die zweite Welle dann, haben die das wieder rausgenommen. Haben wir auch Patienten von Deutschland wir übernommen, weil sie hatten dann größere Belastung. Und sozusagen hat auch gezeigt, dass diese Zusammenarbeiten zwischen Ländern in so einer dramatischen Krise einfach absolut wichtig sind.
Was würden Sie heute anders machen, so im Nachhinein? Ist man immer gescheiter, heißt es?
Ich muss ganz ehrlich sagen, anders. Es ist schwierig zu sagen. Sicher, im Moment sind wir strukturierter. Es läuft ja auch sozusagen ein Banflu-Plan. Das ist der Plan, wo wir ausarbeiten im Auftrag vom italienischen Staat. Das geht ja für jede Region. Und ich, was ich ganz interessant finde, in diesem Plan, wo ganz, ganz deutlich auf diese infektivologische Problematik gezielt, nimmt man von der Erfahrung von Covid ganz viel mit. Das heißt, die ganze, das Netz von den Krankenhäusern, das Netz von der Information, die ganz enge Zusammenarbeit mit der Politik, mit dem Assessor, wo in dem Fall Thomas Wittmann war, wo das wirklich immer sehr Tag und Nacht erreichbar war und gemacht hat. Der Generaldirektor Dr. Zerzer, Marc Kaufmann, ich und die enge Gruppe war da immer Tag und Nacht unterwegs und sozusagen sind imstande gewesen, immer ganz schnell Lösungen, neue Lösungen zu geben. Anders muss ich sagen, die Information, das hängt aber nicht von uns aus, weil wir wussten ja auch nicht, was, wie schon gesagt, China hat uns ganz wenig Falsche gegeben.
Gar nichts,
logischerweise, die Information, muss ich schon sagen, ist auch ein wichtiges Kapitel von diesem neuen Bannfluch, von diesem neuen Plan, wenn es einen Notfall geben würde, dass man die Bevölkerung von Anfang an so gut wie möglich informiert. Denn wissen Sie, ich als Arzt verstehe ja ganz viel. Ich habe dann da drin gelebt für 29 Monate praktisch. Mir ist alles ganz klar. Aber ich verstehe auch auf der anderen Seite, wenn das nicht der Alltag ist, wird es schwierig, da etwas zu verstehen.
Dr. Patrick von Sony, noch bis um 12 unser Gast hier in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen Sonntag zu Tirol. Bei uns frühstückt heute der stellvertretende Covid-Einsatzleiter Dr. Patrick Fanzoni. Welche Rolle spielt eigentlich Musik in Ihrem Leben?
Viel, weil, wie schon gesagt, ich gehe oft laufen. In der Frühe ist das meine Zeit. Und vor Covid habe ich das auch schon gemacht. Covid hat mir das leider weggenommen. Und während dem Laufen, logischerweise, das Wichtigste ist, eine gute Playlist zu haben oder auch Radio zu hören. Da hat man beides, eine gute Musik und noch die erste Information, was in der Welt passiert. Und darum glaube ich schon sehr wichtig.
Welchen Ihrer Lieblingssongs spielen wir jetzt hier auf Südtirol 1?
Von Passengers. Das Song Let Me Go ist das Lied, wo letztendlich das Lied von mir und von meiner Frau und sozusagen, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel.
Machen wir sehr gerne hier auf Südtirol 1 und wünschen auch Ihnen einen schönen Sonntag. Südtirol 1. Zurück bei uns hier am Frühstückstisch, Dr. Patrick Fanzoni heute hier bei mir. Ein Frühstücker sind Sie wahrscheinlich nicht ganz großer, oder? Frühmorgens?
Nur wenn wir frei haben am Wochenende. Ist bei uns üblich, einen Brunch zu organisieren. Ich bin Schweizer, meine Frau aus Südtirol, da versucht man wirklich alles, was man zur Verfügung hat mit lokalen Produkten, in dieser Situation Frühstück zu genießen und vor allem auch die Kommunikation mit der Familie zu pflegen. Weil, wie Sie gesagt haben, in der Woche, durch die Woche fehlt das letztendlich.
Ja, aber so, Sie können nicht sagen, dass Sie jetzt jedes Wochenende frei haben, oder? Das geht nicht.
Leider nicht. Schön wäre es. Es ist fast ein Urlaub, wenn man frei hat und sich dieses Brunch-Frühstück gemeinsam genießen kann.
Jeder von uns kennt das Gefühl, wenn man in den Feierabend startet. Wann ist es für Sie immer ein gutes Gefühl oder war es für Sie ein guter Arbeitstag? Wenn Sie ein Leben retten konnten oder wann gehen Sie besonders gerne in den Feierabend und sind zufrieden?
Das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man eine Mission, einen Einsatz gut abgeschlossen hat. Logischerweise, wenn der Patient überlebt, ist das sicher die beste Nachricht. Aber auch die Teamarbeit, wenn das gut funktioniert hat, wenn man wegkommt vom Hubschrauber oder auch vom Notfall-Einsatzwagen, wenn das ganze Team zufrieden ist, wenn man eine gute Übergabe gemacht hat und man sagen kann, heute ist es gut gelaufen und man hat das wirklich auch sozusagen gut geleitet.
Wie schafft man es jetzt aber, die Arbeit als Arzt nicht mit nach Hause zu nehmen?
Unmöglich.
Unmöglich, also das beschäftigt Sie wahrscheinlich auch.
Absolut, und ich bin auch einer, meine Arbeit, Arzt zu sein, ist auch mein Hobby. Das heißt, leider, ich lese ja immer ganz gerne, selten habe ich Zeit, ein Buch zu lesen. Ich lese vor allem wissenschaftliche Literatur, nicht nur logischerweise im Covid-Bereich, wo ich im Moment sehr, sehr viel, glaube ich, fast alles gelesen habe, was namenswert ist, aber auf der anderen Seite auch in der ganzen Notfallmedizin, der inneren Medizin. Ich glaube, auch ein Arzt muss sich das Leben lang weiterbilden, und Weiterbildung heißt nicht nur Kurse machen, offiziell heißt halt auch, sich die Zeit nehmen, lesen zu können. Und heute mit den aktuellen Medien, mit Internet, ist ja ganz einfach. Südtirol hat zum Beispiel die medizinische virtuelle Bibliothek, das ist der Dienst, wo jeder Arzt und Pfleger zur Verfügung hat, wo er wirklich weltweit die ganze Literatur in einem Klick zur Verfügung hat. Und das ist schon etwas sehr, sehr Faszinierendes und Spannendes.
Das klingt nach Jobliebe. War eigentlich, oder wann war Ihnen klar, ich werde Arzt, das ist mein Leben?
Ich muss ganz ehrlich sein, in meiner Familie war niemand Arzt, Vater, Mutter, niemand. Schon aus klein hab mich die Wissenschaft immer sehr fasziniert. Und dann, desto weiter, Mittel-, Oberschule, war es für mich relativ klar, dass ich dorthin peile. Und ich hatte dann auch Glück im Unglück. Das erste Jahr, wo auch in Italien der Aufnahmetest obligatorisch geworden ist, war mein Jahr. Das war auch ganz eine lustige Situation. Da war ich nach dem Test mit meiner Mama, sind wir hineingefahren. Da waren nur 200 Plätze. Da waren ja auch über 800 Leute, die sich dort schon angemeldet haben, im Brescia. Und meine Mama von unten hoch die 200 gesucht. Ich habe schon gedacht, oh Gott, was ist da passiert? Und am Ende, glücklicherweise, guten Test, war ich in die ersten Test, war sehr, sehr, sehr gut abgeschlossen.
Cool. Was macht jetzt für Sie einen guten Arzt aus?
Auf einer Seite braucht es sicher eine gute Vorbereitung, technische, wissenschaftliche, auf der anderen Seite aber auch, und da desto mehr, desto älter ich werde, die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren. Nicht nur mit den Patienten, in meinem Fall auf Patienten oder mit den Angehörigen, aber auch mit dem Team. Denn desto besser die Kommunikation ist, desto klarer, desto einfühlsamer die Teams sind, weil der Arzt ist nicht eine Arbeit, ist nicht der Solist, wie ein Instrument. Du hast ein Orchester hinter dir. Ja. Großes, kleines, kommt drauf an, in welchem Setting. Und desto besser man imstande ist, das zusammenzuhalten, desto besser ist es. Und die Kommunikation logischerweise auch mit den Angehörigen, mit den Patienten selber. Weil oft wird ja gesagt, die Ärzte reden so kompliziert. Manchmal, wenn ich gewisse Entlassungsbriefe lese, denke ich mir das auch. Du musst doch verstehen, was um dich geht. Wenn man selber ja ein Problem hat, will man genau informiert sein. Und man muss auch imstande sein, das zu vermitteln. Und da hilft nur eine große Kultur. Ein Professor, den ich hatte in den ersten Jahren in Brescia, hat immer gesagt, ein Arzt ist vor allem ein Kulturmensch, muss viel lesen, muss sich weiterbilden, muss in der Welt leben, muss informieren, was in der ganzen Welt passiert, und danach kommt das Technische. Und ich bin immer noch überzeugt, dass das viel. Ich liebe die Philosophie. Warum? Weil in der Philosophie findet man auch oft Fragen und Antworten, wo halt auch sehr wichtig sind. Vor allem dieser nach dieser Covid-Zeit ist es noch mehr so.
Eine neue Stunde Feuer und Flamme, gleich nach den Südtirol 1 Nachrichten um 10 vor 11. Schönen Sonntag, Südtirol.
Südtirol 1. Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen. Mit Daniel Winkler.
Willkommen, einen schönen Sonntag ins ganze Land, den wir heute mit dem stellvertretenden Covid-Einsatzleiter verbringen, Dr. Patrick Fanzoni. Wir frühstücken heute bei Südtirol 1. Wenn wir jetzt aber bei Ihnen daheim frühstücken würden, was würden wir da sehen? Also ist es bei Ihnen daheim sehr aufgeräumt? Scheint morgens die Sonne auf dem Frühstückstisch? Wie ist es bei Ihnen daheim?
Absolut. Meine Frau liebt das, wenn alles schön aufgeräumt ist. Der Frühstücktisch muss auch dementsprechend ausschauen. Da gibt es ein Teil ein süßes Frühstück mit Kuchen, mit Obst und so weiter. Auf der anderen Seite, ich nach dem Laufen immer Joghurt, Haferflocken und alles das. Aber auf der anderen Seite am Sonntag vor allem auch, wie heute, rohen Lachs, Rauchlachs, Käse und so weiter. Also wie gesagt, richtigen, typischen Brunch. Alles gepflegt mit die dementsprechenden auch Tee, Kaffee und so weiter.
Was bleibt nach Corona und wie geht unser Sonntagsgast mit Kritik um? In den nächsten Minuten hier auf Südtirol 1. Klingt gut, Ihr Sonntag, Südtirol 1 mit Feuer und Flamme. Hier lernen wir unsere Sonntagsgäste immer besser kennen. Diesmal eines der bekanntesten Ärztegesichter des Landes, Patrick Franzoni. Jetzt wissen wir, dass Sie stellvertretender Covid-Einsatzleiter sind. Wie oft trifft man sich heute und bespricht man die aktuelle Lage?
Grundsätzlich ist es immer noch ein tägliches Gespräch, vor allem mit dem Einsatzleiter, mit dem Mark Kaufmann, mit dem Generaldirektor, weil auch dort logischerweise, er braucht immer wichtige Informationen, die Governance weiterzuführen. Das hat sich ein bisschen verändert mit der Peripherie, wenn es notwendig ist, weil logischerweise, man hat auch viel gelernt, in dieser Phase die Technologie mitzunehmen, wie jeder, glaube ich, WhatsApp-Gruppe, das ist eine offizielle WhatsApp-Gruppe, wo jeder, wenn er ein Problem hat, von diesen 7 Krankenhäusern kann das, wird das sozusagen dort hineingetan und gibt uns die Möglichkeit ganz schnell, das haben wir auch gelernt, weil nicht vergessen, während der Covid-Zeit hat es jeden Tag eine Videokonferenz gegeben, mit den 7 Krankenhäusern, jeden Tag, Samstag, Sonntag, Weihnachten, war alles inbegriffen. Und jetzt, wenn es notwendig ist, sind wir imstande, in einer halben Stunde eine Videokonferenz mit allen einzuberufen und dann auch zu betreiben. Und ich glaube, das ist wichtig, vor allem in einem Problem wie Covid, wo niemand gekannt hat, wo man nicht Eckdaten hatten, die Kommunikation. Und darum, das hat schon viel gebracht, diese Möglichkeit über Sozialnetzwerke, WhatsApp ganz einfach oder noch besser mit den Videokonferenzen. Wir brauchen die Plattform Teams, wo ja für berufliche Brauch sehr gut ist, kannst du überall schnell mit jedem kommunizieren.
Wenn wir mit Ihnen jetzt in den Hubschrauber steigen würden, wie viel Adrenalin ist da heute noch dabei?
Immer. Jeder Einsatz ist ein anderer, weil letztendlich, man weiß ja nie, wo man hingeht. Man weiß circa der Einsatz von den Daten, von den Eckdaten, wo gegeben werden. Und dann logischerweise von dort aus geht's los. Und dann muss man sich immer anpassen. Und das ist, glaube ich, auch Schöne. Jeder Tag im Hubschrauber ist schöner und anders als der nächste. Es kann auch Tage sein, wo weniger Einsätze sind. Da gibt es Tage, wo man wirklich nur fliegt, von einem Einsatz zum anderen, zum Folgeeinsatz und so weiter. Aber das ist, glaube ich, schon das, wo es sich ein bisschen differenziert von anderen Aktivitäten.
Wie schnell muss es da gehen? Also wie schnell ist der Hubschrauber in der Luft?
2 Minuten.
Also, 2 Minuten?
Ja, das ist vorgesehen. Und wir sind ja aus dem Grund immer voller Montur ausgerüstet in der Hubschrauberbasis. Ganz wichtig ist da auch wie das Teamleben. Man isst zusammen zum Beispiel, man kocht zusammen, ist auch ganz, ganz interessant. Da kann man auch im Team ist der Pilot, ist ein Techniker, das ist der, wo die Winde bedient, ein Pfleger und der Arzt, kann man sich auch unter andere Sachen unterhalten. Man kann Sachen diskutieren, die vielleicht im Einsatz geschehen sind, um die zu klären, definitiv zu klären. Und auf der anderen Seite gibt es die Bereitschaft, dass wenn der Piepser losgeht, der Techniker rennt gleich und positioniert den Hubschrauber, der Pilot schaut die Route, Arzt und Pfleger richten sich auch und in 2 Minuten schon in der Luftrichtung Target.
Wird man Hubschrauberarzt? Also brauchst du eine extra Ausbildung, kann ich mir vorstellen, oder?
Absolut, man muss Notarzt sein, man muss gute Kenntnisse haben im notärztlichen Bereich. Auf der anderen Seite gibt es dann auch einen Kurs, weil, wie gesagt, du musst überall hinkommen. Das heißt, auch im schwierigsten Gebirge muss man sozusagen die Trittsicherheit haben, muss imstande sein, sich zu sichern. Man hat logischerweise in Südtirol haben wir das große Glück, dass wir auch die Bergrettung in diese Einsätze immer als Partner dabei haben. Das gibt uns wirklich sehr viel Sicherheit. Und auf der anderen Seite auch die Mitarbeiter, wo auf die Hubschrauber, das sind ja diese Pfleger oder Sanitäter, wo da dabei sind, die haben auch eine ganz gute Ausbildung im Gebirge.
Ja, Dr. Patrick Franzoni, über seinen Job haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Gleich gibt's ihn wieder privat hier bei uns auf Südtirol 1. Guten Morgen, wir wollen ja unsere Gäste hier im Sonntagsfrühstück immer besser kennenlernen. Diesmal Dr. Patrick Franzoni bei uns in Feuer und Flamme, Südtirol stellvertretender Covid-Einsatzleiter. Wenn Sie jetzt frei haben, wo treffen wir Sie dann?
Mit dem Mountainbike, irgendwo entweder in Südtirol oder Richtung Gardasee, mit der Familie eine Tour zu machen und im Winter auf der Skipiste oder auf der Langlaufpiste.
Wie viel machen Sie eigentlich Urlaub so im Jahr, kann man das sagen?
Kommt drauf an, uns stehen 30 Tage vor. Ich habe noch leider ganz, ganz viel Urlaub abzubauen von den letzten Jahren.
Das glaub ich.
Aber ich sage immer, es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität. Und das habe ich schon ganz früh mal mit einem Professor von, das war Professor von Psychiatrie, ganz ein bekannter in Brescia, der hat uns immer gesagt, in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger sein, längere Urlaube zu machen. Man muss lernen, Kurzurlaube, kurze Zeit, gut, hohe Qualität, mit Leuten, die man mag, andere Gedanken, frische Luft, Natur, wie es jeder dann auch sieht, Kultur und so weiter verbinden, weil es viel wichtiger ist, langen Urlaub durchzuziehen.
Wo machen Sie dann am liebsten Urlaub jetzt?
Am Moment, Gardasee zum Beispiel ist für mich ein nice Ziel und da kommt man schnell hin. Oder logischerweise auch im Sommer am Meer, wunderschön.
Ihre größte Macke?
Manchmal, ja, sehr stur.
Schon,
ich bin ein sehr sturer Mensch, ja, sehr fixiert auf die Details auch. Zu Hause auch. Es muss alles passen, es müssen alle kursieren. Wenn es nicht passt, gebe ich das schon Ding. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das halt dann auch eine, wie kann ich Ihnen sagen, ein Kraftpunkt für meine Arbeit, weil als Notarzt vor allem muss man ja ganze genaue Protokolle immer im Kopf haben, man muss sie befolgen, weil du musst ganz schnelle Entscheidungen treffen und darum eben diese Genauigkeit ist manchmal schon ein bisschen, ja, meine größte Macke.
Wie würde Sie Ihre Frau hier bei mir beschreiben?
Na, sie ist sicher als lieber Mensch, der versucht immer alle sozusagen alles das zu ermöglichen, wo möglich ist, aber manchmal eben, wenn es dann nicht nach meinem Kopf geht, auch kann ich auch streng werden.
Guten Morgen, Ende September, der Herbst ist da. Viele haben sich ja Sorgen gemacht, dass das wieder ein heftiger wird in Sachen Corona. Deshalb wollen wir nochmal die wichtigsten Fakten Stand heute mit dem stellvertretenden Covid-Einsatzleiter Patrick Fanzoni zusammenfassen. Wird es eine vierte Impfung für alle brauchen, was glauben Sie?
Es ist so, die gute Nachricht ist, die neuen ajournierten Impfstoffe sind schon im Ankommen. Da gibt es auch im Moment ganz klare sozusagen Ansagen vom Instituto Superiore della Sanità und vom Ministerium. Das Wichtigste ist mal grundsätzlich im Moment, die vierte Impfung ist absolut notwendig für alle die Kategorien, die Risiko sind, über 60 Jahre zum Beispiel, die wo Vorerkrankungen haben und das schwere Krankheitsbild. Und das gilt schon ab 12 Jahre, da ist die vierte Impfung absolut notwendig. Plus kommt dazu, sie ist extrem empfohlen und ich denke mir auch, ist ja auch logisch für die ganzen, für sanitäre Personal, Ärzte, Pfleger und alle die, wo Hubschrauber zum Beispiel oder im Weißen Kreuz oder in die Rettungsorganisation freiwillig arbeiten, da ist sie absolut notwendig. Und ganz eine wichtige Kategorie sind unsere Altersheime, die Seniorenwohnheime, weil dort ist halt das Risiko hoch, dass es wieder Probleme gibt und das gilt auch fürs Personal. Mhm. Dazu kommt noch eine Kategorie, das sind die schwangeren Frauen, weil, wie auch man immer wieder sagt, Covid und Schwangerschaft sind Sachen, die nicht gut zusammenpassen. Also es gibt eine Schwangerschaft, wo ein ganzer physiologischer Moment ist, kann sich wirklich zum Albtraum entwickeln, wenn dann noch eine Covid-Infektion vor allem kurz vor der Entbindung dazukommt.
Aber es klingt nicht danach jetzt, dass jeder von uns eine vierte braucht.
Braucht. Was heißt das? Ich würde mal so sagen, im Moment müssen wir auch auf die Daten warten. Was es braucht, ist die dritte Impfung. Und da fehlen noch ganz, ganz, ganz viele. Wenn man die
Chancen sind es immer noch so viele.
Die dritte Impfung sind immer noch ganz viele. Ja. Weil die dritte Impfung ist die, wo letztendlich das Immunsystem festigt, die Antikörper und auf der anderen Seite auch die zelluläre Immunität, um gegen Covid zu kämpfen. Und darum dort schaut man jetzt in der Erfahrung auch von anderen Ländern, ob die vierte Impfung notwendig ist. Zum Beispiel, ich kann schon sagen, unser Nachbarland Österreich hat da ganz von mir aus gesehen sinnvolle Entscheidung getroffen. Sie bieten die vierte Impfung an alle an, die mindestens 6 Monate von der letzten Impfung haben. Also alle. Das heißt, ab 12 kann jeder in Österreich diese vierte Impfung machen. Warum? Weil, und da schließe ich mich auch an, wenn man das Immunsystem erinnert, was SARS-CoV-2 ist, vor allem mit den neuen adaptierten Impfstoffen, wo sozusagen ähnlicher an die Omikron-Variante sind, immer denken, genau gleich kann es nicht sein, weil wenn wir jetzt von einer Variante reden, die BA5 ist die nächste Variante schon irgendwo auf der Welt unterwegs, aber das ist eben wichtig, weil das Immunsystem mit dieser Cross-Reaction, wenn es eben mehrmals konfrontiert wird mit dieser Spike-Protein, das ist ein Teil, was sich dann in die Zelle sozusagen bindet und die Krankheit gibt, desto besser kann das Immunsystem dann, wenn es wirklich mit SARS-CoV-2 in Kontakt kommt, dann auch reagieren.
Mhm. Wie lange, glauben Sie, wird uns dieses Virus noch beschäftigen?
Wie jeder Virus, im Moment ist es immer noch pandemisch, das heißt auf der ganzen Welt unterwegs, mit diesen Wellen, größere, kleinere Wellen, es ist dieses Entwicklungspotenzial im Virus drinnen. Ich denke mir schon noch einige Jahre. Man sagt immer normalerweise 5 bis 6 Jahre. Im Sinne, es wird dann nicht verschwinden, aber die Voraussetzung ist eine andere. Am Anfang, im März 20, hat es eine Weltbevölkerung gewesen, wo sich mit dem Virus noch nie konfrontiert hat. Das ist wie ein Meer, ein flaches Meer. Jeder Stein, wo sie hineinwerfen, sieht man gleich die Wellen, wo sich bilden. Mhm. Heutzutage ist die Situation total anders, auch bei uns in Südtirol. Wir haben die Bevölkerung, die entweder durch die Impfung mit dem SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen ist, mit dem Spike-Protein, oder mit der Krankheit, vor allem jetzt auch mit der BA5, ganz, ganz, Sie wissen ja ganz viele, haben die Krankheit gehabt, ein bisschen Husten, haben sich nicht testen lassen und letztendlich haben sie trotzdem dann auch ein Refresh, ein Booster, einen natürlichen Booster gehabt, oder beides. Man hat auch gesehen, dass diese Kombination wo vorkommt. Ich bin zuerst geimpft, da habe ich noch die Infektion gehabt, es sehr gute sozusagen Immunschutz gibt. Und das ist eben der große Unterschied. Heutzutage hat man nicht mehr, und desto mehr dieses Virus durch die Bevölkerung geht und nicht Schaden, Schaden, was ist das für mich? Schaden ist, wenn jemand Konsequenzen hat, klinische, und im Krankenhaus landet. Und warum? Weil im Krankenhaus muss ich diese Person isolieren. Es ist eine große organisatorische Herausforderung und es nimmt Ressourcen von den Kerntätigkeiten von den Krankenhäusern. Mhm. Im Moment müssen wir leider fast 24 Monate, wo die Infektion wirkt, wo die Krankenhäuser ja praktisch zu waren durch Covid, muss man nachholen. Das heißt, das ist, Visiten, chirurgische Eingriffe und desto weniger Covid-Patienten in die Krankenhäuser sind, desto schneller und desto besser, das gilt nicht nur für uns, das gilt Italien, europaweit, kann man diese Arbeitsliste aufarbeiten.
Wenn wir nochmal kurz über das Testen sprechen. Viele sind ja jetzt verkühlt beispielsweise und sagen sich, bah, ich teste mich gar nicht, ansonsten muss ich wieder in Isolation. Verstehen Sie das irgendwie oder was möchten Sie denen mit auf den Weg geben?
Ich verstehe das vollkommen. Im Sinne, es gibt ja zwei Arten von Tests. Im Sinne, ein ist das Testing über die offizielle Schiene, Apotheken, Hausärzte oder wenn man ins Krankenhaus geht für Untersuchungen, wird man halt getestet. Ja. Ich bin der Meinung, dass wenn man jetzt im Moment respiratorische Symptome hat, das Beste wäre, auch einen Selbsttest zu machen. Die kann man ja in der Testbar kaufen, in der Apotheke kaufen. Logischerweise, da kann man dann entscheiden. Ich bin positiv, ich kann entscheiden, entweder gehe ich weiter, lasse mich offiziell testen und dann werde ich in die sogenannte Isolierung gesteckt. Isolierung hat sich aber glücklicherweise in den letzten Wochen verändert. Die Isolierung kann maximal jetzt 14 Tage dauern. Vorher waren es 21. Und vor allem am Tag, wo der Test gemacht wird, früher musste man 7 Tage warten, um sich frei zu testen. Das hat sich jetzt auch abgeändert, sind es nur noch 5 Tage. Mhm. Und das hängt nicht mehr vom Impfstatus aus. Aber auf der anderen Seite, die wichtigste Information ist, wenn ich Symptome habe und zu Hause testen und SARS-CoV-2 positiv, bin ich ansteckend. Okay? Ich glaube einfach, es ist eine wichtige Selbstverantwortung, mit wem man zu tun hat, wenn man mit älteren Leuten zu tun hat, wenn die Eltern magari krank sind, Vorerkrankungen haben, die dann zu treffen, wenn man weiß, dass man positiv ist, ist ein großes Risiko, weil die können trotz der Impfung, wie schon gesagt, wenn das Immunsystem nicht perfekt funktioniert, dann werden sie impfen, können im Krankenhaus landen. Auf der anderen Seite sicher mal hundertprozentig schütze ich mich ab, schütze die anderen, indem ich eine Maske anziehe.
FFP2,
das
ja.
ist etwas ganz Wichtiges, ganz genau.
Das ist der Sonntag mit Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Willkommen, gemütlichen Sonntag ins Land, an dem wir diesmal Feuer und Flamme für Dr. Patrick Fanzoni sind, genau stellvertretender Covid-Einsatzleiter. Worüber können Sie sich besonders gut ärgern?
Im Auto? Ich muss sagen, ich bin der richtige, ungeduldige Autofahrer. Meine Frau sagt ihm, ich hätte Autolehrer werden sollen, ja. weil ich bin der Einzige, der gut fahren kann. Und logischerweise, da muss ich ein bisschen aufpassen, da rege ich mich extrem auf.
Was macht Ihnen besonders viel Freude?
Wenn man mit der Familie etwas gemeinsam unternimmt, wenn ich mit meinen 2 Töchtern in Gröden etwas unternehme, bin geschieden von der ersten Ehe und logischerweise wie immer gibt es riesige Komplikationen, da muss ich schon sagen, das ist eine Entscheidung, wo viele Komplikationen in sich bringen. Vor allem, wenn dann die Ex-Frau, Ex-Partner das Ganze nicht versteht und nach 10 Jahren immer noch nachhackt. Und das ist schon schwierig. Und darum, wenn man mal etwas in Ruhe unternehmen kann und das Leben genießen, die Umgebung und die Natur, das bringt mir sehr, sehr Freude.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Zurück bei uns am Frühstückstisch. Wir sind schon seit 10 Feuer und Flamme für den stellvertretenden Covid-Einsatzleiter Patrick Fanzoni. Eine Frage fehlt noch. Was gibt Ihnen der Job als Arzt?
Alles. Ich glaube, vor allem auch jetzt in der Covid-Zeit hat sich nochmal gezeigt, ich muss ganz ehrlich sagen, habe meine Familie total vernachlässigt. Im Sinne, ich war nie zu Hause, ich war immer im Einsatz. Wenn ich zu Hause war, war ich um 4, 5 schon in Videokonferenz, war schon am Telefon. Und das glaube ich, dasselbe gilt auch für einen Kollegen, für den Dr. Marc Kaufmann, für meinen Chef, wo der Covid-Einsatzleiter ist. Wir haben uns oft unterhalten. Und eben, und auf der anderen Seite, Lektüren, ich versuche auch andere Sachen zu lesen, aber hauptsächlich ist es wieder im medizinischen Bereich. Und ich denke mir einfach, ich könnte mein Leben ohne Medizin gar nicht vorstellen. Ein großes Glück, dass man eben eine Arbeit macht, wie ich schon sage, wo dich extrem erfüllt. Und das ist ja das, was ich auch für meine Kinder möchte, dass sie wirklich einen Weg finden, dass sie das machen. Weil wir müssen alle arbeiten. Mhm. Es ist nicht ein Müssen, es ist auch eine Freude, wenn man eine gute Arbeit hat. Und darum, glaube ich, ist das etwas sehr Wichtiges.
Jetzt noch unser kleines, aber feines Abschlussspiel. Einfach meine Sätze komplettieren, bitte. An meinem Job liebe ich
die Vielfältigkeit, der Kontakt mit der Personen und das Teambuilding.
Als stellvertretender Covid-Einsatzleiter fühle ich mich
sehr erfüllt mit sehr viel Verantwortung und ich hoffe, dass ich das meiste so gut wie möglich absolviert habe.
Südtirol ist für mich
meine Heimat.
Mein Job als Arzt ist
alles.
Ich liebe
meine Frau.
Am liebsten esse ich
rauchen Lachs mit einem guten Südtiroler Brot.
Wenn ich nicht arbeite, dann?
Dann gehe ich mit der Familie Mountainbiken oder Skifahren.
Humor ist für mich
sehr wichtig.
Im Rettungshubschrauber fühle ich mich
immer sehr wohl, sehr gut, mit viel Adrenalin und wie gesagt, sehr, sehr ausgehoben.
Corona ist?
Eine, ich würde sagen, die Best von diesen Jahren.
Herzlich lachen kann ich über?
Über mich selber.
Bestimmt nie vergessen werde ich.
Wo ich am ersten Mal im Januar 20 auf der wissenschaftlichen Literatur, wie ich ständig lese, gesehen habe, dass diese merkwürdige Lungenentzündung in China kursiert. Da habe ich alles narrisch gemacht, bevor das überhaupt etwas nach Europa gekommen ist.
Meine Familie ist?
Alles.
Die Südtiroler sind?
Ein wunderschönes, fangreiches Volk.
Und ich werde auch weiterhin?
Immer in Südtirol leben und als Arzt praktizieren.
Herr Dr. Patrick Fanzoni, Ihnen gehört wie immer im Sonntagsfrühstück meinen Gästen das letzte Wort, also bitteschön.
Sehr wichtig für mich ist nochmal zu erinnern, es war ein wunderschönes Frühstück, ein gemütliches, um ruhig in den Winter zu gehen, versuchen wir wirklich das zu machen, wo notwendig ist. Das heißt, für diejenigen, die impfen müssen, sie sollen bitte noch die vierte Impfung machen. Und für die anderen immer wachsam sein, immer denken, Covid als Problem finde ich gelöst, aber in der Kältejahreszeit ist es wichtig, dass man weiter ein bisschen Vorsicht bewahrt. In geschlossenen Räumlichkeiten, wenn Leute vor allem Risikofaktoren haben, sollen sie sich doch ein bisschen schützen, um zu verhindern, dass man die Krankenhäuser wieder letztendlich überfüllt.